Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein.
Und mein Name ist Tom Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem Podcast. Den nehmen wir extra an einem Donnerstagmorgen auf, obwohl wir schon donnerstags erscheinen. Warum? Wir wollten uns Zeit nehmen. Wir wollten uns nicht zum Verdauen von irgendwelchen Nachrichten Zeit nehmen, sondern weil so viel passiert ist. Also eigentlich hatten wir schon Dienstag die Kopfhörer an, haben dann irgendwann abgebrochen, weil wir gemerkt haben, ja, Kabinett, Reform, Klingbeil.
Alles ein bisschen ungewiss, ne?
Ja. Alles ein bisschen ungewiss. Jetzt haben wir mehr Gewissheit. Ob sich das besser anfühlt, weiß ich nicht. Also bei mir fühlt es sich nicht so richtig gut an. Bei dir?
Nö, also es war äußerst überraschend, dann diesen neuen Entwurf, der dann am Dienstag noch gekommen ist, zu sehen. Und dann so zu gucken, wo jetzt diese 3 Milliarden hin sind, die jetzt plötzlich fehlen im Sparpaket. Und dann zu sehen, hupsi, die sind ja im Bundesposten plötzlich weniger.
Bundeshaushalt, damit sie unter 200 Millionen Schulden aufnehmen. Also nochmal die Kurzfassung. Also der Bund schiebt ja auch Kohle rüber in die GKV. Das ist so vereinbart, geplant, sonst irgendwie. Und sagt jetzt, ach nee, also wir fangen jetzt mal mit den Bürgergeldempfängern an. Da fangen wir jetzt mal an, das ein bisschen zu ändern, um 250 Millionen zur Erinnerung. Da sind je nach Lesart zwischen 10 und 12 Milliarden Euro, muss die GKV berappen für Bürgergeldempfänger, wo eigentlich alle der Meinung sind, Leute, das müssen wir aber aus dem Bundeshaushalt machen. Das geht so nicht. Das kann nicht zulasten der GKV passieren.
Genau. Und wo ja übrigens, kleine Randbemerkung, die Kassen ja auch gerade gegen den Bund klagen deswegen, ne?
Das sage ich hier übrigens auch als PKV-Versicherter. Einmal diese Klammer mache ich ganz deutlich. Und das sage ich stellvertretend. Ich bin ja im Herzen nicht nur Apotheker, sondern ich bin ja auch Beamter. Ja, so.
Ach so, ich dachte,
und ne, die ja häufig auch, ich bin alles Mögliche. Ich bin, damit will ich sagen, ja, hier privat versichert, die beteiligen sich nicht an der Bürgergeldgeschichte. Ja. Oder?
Ja.
Oder gibt die PKV auch was dazu? Nee, die 12 Milliarden, die bezahlen nämlich nur die GKV-Leute. Das heißt, die Leute, die nicht über der Beitragsbemessungsgrenze, die nicht rauskommen aus dem System, also in der Regel kleine, mittlere, auch größere Einkommen mittlerweile, ne, weil die Beitragsbemessungsgrenze ja nicht so niedrig ist, aber trotzdem, die leiden darunter, so Typen wie ich nicht. Und das ist natürlich ein krasser Systemfehler. Jetzt habe ich so einen langen Einschub gemacht, dass ich versuche, schnell wieder zum Punkt zu kommen. Also 250 Millionen, da haben alle gedacht, naja, ist ja mal ein Anfang, aber das ist ja eigentlich falsch, trotzdem weiter.
Das ist ein Klecks. Egal. Das ist ein Klecks und das,
im Gegenzug, das schiebt sich auch. Hat sich der Finanzminister gedacht, da kürze ich doch mal den Bundeszuschuss in die GKV im Milliardenbereich. Also nicht nur linke Tasche, rechte Tasche, das ist ja sowieso immer so ein schönes Thema, sondern er macht es noch viel schlimmer. Das führt am Ende dazu, dass diese Gesundheitsreform, die ja bei knapp 20 Milliarden Entlastung war, nur noch bei 16 und Milliarden ist. Ja, und was natürlich auch einen echten und vollkommen zu Recht Aufschrei gegeben hat. Ja, weil sich hier natürlich der Bund, der gleichzeitig diese Reform beschließt, diese Regierung, ein Teil der Regierung sagt, nö, bin ich aber nicht dabei.
Nein, nicht nur da bin ich nicht dabei, sondern er mutet den Versicherten und den Leistungserbringern Einsparungen, Opfer zu, um sich selbst Geld rauszunehmen. Das ist ja das Perfide, ne? Also es ist ja nicht so, dass er einen Sparbeitrag nicht erbringt, sondern der Sparbeitrag, den er erbringt, ist so gering, dass 1,8 Milliarden quasi übrig bleiben oder 1,7 Milliarden die in seine Kasse fließen aus diesem Sparpaket.
Ich halte das natürlich taktisch für eine Katastrophe, also politisch für eine Katastrophe, taktisch, strategisch, was auch immer, ist das Dümmste und deswegen fallen die Reaktionen, was du und wie du es machen konntest. Ich glaube, da hätte es 1000 cleverere und bessere Wege gegeben als den. Das ist auch ein fatales Signal im Übrigen des SPD-Vorsitzenden Klingbeil an seine eigene Klientel. Ja, die da veräppelt wird.
Ja.
Das ist nämlich eben nicht sozial, das ist das genaue Gegenteil. Ich spreche es jetzt nicht aus, aber es ist wirklich falsch. So, und lenkt leider auch den Blick weg von den Belastungen, die diese Gesundheitsreform, die ja nötig ist. die durchaus bringt. Es ist richtig, dafür zu sorgen, dass wir eine, natürlich hier Beitragssatzstabilität kriegen in irgendeiner Form. Ja? Gleichwohl ist es so, dass das, was da jetzt natürlich gezeigt wurde, das von, was von Nina Wagen überall verteidigt wird und durchgesetzt wird, das muss man ihr ja lassen. Da geht sie in die Bütt. Also da habe ich auch Respekt vor, weil das ist nicht nur ihre Reform, sondern es ist eine Reform, die verschuldet wurde und nötig wurde, weil Vorgängerregierungen und auch Vorgänger im Amt ihren Job nicht gemacht haben. War es auch, die Wirtschaftslage, die Kriegssituation, die Pandemie haben auch ihr Übriges dazu beigetragen, dass die Situation so ist, wie sie ist, auf verschiedenen Ebenen, auch in der GKV letztlich. Aber dieser Reformunwille der letzten 20 Jahre, der manifestiert sich natürlich in dem, was wir jetzt sehen.
Na gut, aber die Reform, das Spargesetz war ja schon bekannt. Und das Schlimme ist ja jetzt, dass Friedrich Merz, der das ja zur Chefsache gemacht hat, der ja nach dem Koalitionsausschuss gesagt hat, wir wollen jetzt die GKV reformieren, lässt Lars Klingbeil jetzt damit durchkommen, dass er sich Geld aus der GKV nimmt. Also das ist, und dieser Bürgergeld, das ist ja auch witzlos, ja. Also das ist ja rein symbolisch und zieht sich ja jetzt, keine Ahnung, 20 Jahre oder sowas, bis das mal aufgefüllt ist.
Ja, das geht gar nicht. Also es gibt, und das sieht auch wieder nach, das ist so Bausparvertragsmentalität, muss ich schon fast sagen. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Ich finde das alles, ich versuche das gern zu erklären, Patrick. Ich sage, das ist diese Mutlosigkeit. Ja, das ist diese Mutlosigkeit, die dem ganzen System mittlerweile innewohnt. Und damit meine ich nicht nur dem Gesundheitssystem, sondern dem Staat, uns allen. Und ich nehme mich da jetzt gar nicht aus, obwohl ich da, glaube ich, grundsätzlich mutiger bin. Ja, das ist das. Wir haben im Moment, Entschuldigung, nicht die Eier, das darf man, vielleicht darf man das nicht, ich sage es trotzdem, wir haben uns fehlen die Cojones für die großen Reformschritte. Ja, es fehlt vielleicht auch Geld in der Kasse, aber das ist doch vollkommen egal. Das ist so ein großes Land, das ist so stabil, immer noch. Ja, das könnte sich jetzt einfach mal an die Spitze der eigenen Bewegung setzen und sagen, passt mal auf, Leute, das halten wir jetzt mal aus und durch. Ja, und wir gucken nicht permanent, ob die AfD irgendwo wächst, weil wir eine Politik machen, die natürlich Zumutungen, jede Reform bedeutet für wen auch immer Zumutung. Machst du aber möglichst große Reformen, machst du sie auf einen Schlag, dann kriegst du große Demonstrationen, ja, dann gehen sie alle auf die Straße, aber dann musst du halt dickfällig sein und hartnäckig bleiben und mit deiner Regierungsmehrheit, die du hast im Parlament, musst du halt einfach durchregieren, 2 Jahre, bis die Reformen durchgesetzt sind und dann machst du halt so im Prinzip einen politischen Amoklauf, wie ihn Gerhard Schröder gemacht hat, ja. Das war ja im Prinzip politischer Selbstmord an der eigenen Partei und letztlich auch am eigenen Amt. Aber das hat über viele Jahre dazu geführt und haben ja sowohl Arbeitgeber als auch alle anderen dann gesagt, dass die Wettbewerbsfähigkeit sich verbessert hat in der Folge.
Ja, und ich finde auch nicht, dass die Koalition sich damit einen Gefallen tut, wenn jetzt wieder solche Fake-Reformen gemacht werden, weil es ja erkannt wird und weil das ja genau der Politikstil ist, den die Bürger nicht mehr haben wollten, also uns eingeschlossen, sondern dann lieber eine gerade, harte Reform als so ein Taschenspielertrick, hat ja jetzt jeder gesagt.
Natürlich, das ist es ja, Patrick. Letztlich, dieser Fokus und diese Verknappung jetzt auf Lars Klingbeil und dieses, Entschuldigung, politische Unvermögen, das wird auch diesem Land und dieser Sache weder der Gesundheitsreform noch den Bedürfnissen gerecht. Deswegen will ich darüber nicht reden weiter. Ja, das ist doof. Da reden jetzt alle drüber. Die Frage ist doch, wenn wir mit auf die Apotheken, auf die Arzneimittelversorgung, auf die Gesundheitsversorgung gucken, wie geht's denn jetzt weiter? Gucken wir uns bei den Apotheken das doch mal konkret an. Ja. Jetzt wird also zum 1.1.27 kommt der erhöhte Zwangsabschlag. Das heißt, sie müssen mehr abgeben von einem Honorar, dessen Erhöhung, wenn wir Glück haben, parallel erfolgt. Das heißt, sie müssen dann von dem erhöhten Honorar direkt wieder was zurück in die Kasse spielen. So,
mein Gott. Genau, also so gesehen war das eine gute, schlechte Nachricht. Ja.
Gute, schlechte Nachricht. Nur eins ist klar, diese Reform, die ja immer noch durch die Parlamente, und es gibt sehr, sehr viel Gegenwind. Also ich halte das nicht, wenn ich so die Stimmen aus Bayern lese und höre und sonst irgendwo. Mhm. Also das ist jetzt kein Selbstläufer mehr. Da sind wir wieder bei Klingbeil. Aber was die mit Blick auf die Apotheken, muss man deutlich sagen, es gibt mehrere Volltreffer. Der eine Volltreffer ist zuerst mal dieser Zwangsabschlag. Dann, dass immer noch nicht klar ist, das muss ja noch irgendwie eine Verordnung gegossen werden und sonst irgendwie, was ist denn eigentlich mit der Honoraranpassung? Was ist mit Impfen? Was ist mit der Apothekenreform, mit all den Themen? Wie wirken sich die erhöhten Zwangsabschläge für die Industrie aus? Über die Handelskette, über den Großhandel bis zur Apotheke. Wir sehen ja Bewegungen im Markt. Ich will es nur kurz anteasen. Dazu müssen wir noch mal eine ganze Folge, was die Phoenix da gerade veranstaltet mit dem MVDA und Linda. Da wird dann gesagt, ja, starke Apotheken brauchen starke Kooperationen und so. Ja, ganz ehrlich, im Windschatten von einer Reform werden da Fakten an anderer Stelle geschaffen, wo man schon mal darauf äugt, wie verändern sich eigentlich Märkte. Nur auf die Reform geblickt, Patrick, muss ich sagen, die Apotheken kommen auch nicht gut weg, so wie niemand gut wegkommt. Wenn sie eine Honoraranpassung kriegen, dann finde ich das persönlich fast noch überraschend. Es ist zu wenig, es ist immer noch nicht auskömmlich. Ich sag die große, wie entlasten wir eigentlich Apotheken? Da gibt's ja schon, da haben wir schon mal Vorschläge gesammelt und da sind auch viele gekommen. Finde ich ein ganz wichtiges Thema. Da könnte man noch im Zuge der Apothekenreform, da muss die Politik mehr Geld, wird es nicht geben, das ist klar. Dafür sind die Debatten jetzt zu scharf auf einer anderen Linie. Ich glaube aber, auf der Entlastungsseite, da muss man jetzt schauen, wie kann ich Apotheken sozusagen entlasten, ohne das System der inhabergeführten Apotheke zu killen. Das wird herausfordernd.
Genau, also Entlastung ist das eine. Du hast es schon gesagt, dass das mit dem Geld werden ja die strukturellen Probleme nicht gelöst. Also wenn du dir alleine das mit der erhöhten Zuzahlung anguckst, ne, und die Versender sagen, wir erlassen die Zuzahlung einfach komplett, also da geht das Spiel ja einfach munter weiter. Aber die Frage ist natürlich, wie viel Kraft ist jetzt dafür da, um so eine gute Apothekenreform irgendwie durchzubekommen? Wo sind die Ideen und wie kann es da weitergehen? Die Finanzkommission arbeitet schon am nächsten Gutachten, da geht es um Strukturreformen. Ob das irgendwie eine Stärkung der Heilberuflichkeit vorsieht, ist zu bezweifeln.
Ja, das ist zu bezweifeln. Gleichzeitig würde ich da jetzt mal nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Also da muss man sich auch für einsetzen. Ich glaube, es gibt eine klare Erkenntnis. Und die haben wir schon seit vielen Monaten, nicht nur hier, die haben auch viele andere gesagt. Wir haben immer wieder gesagt, passt auf, die Kassen werden nicht voller, die werden immer leerer. Und wenn ich jetzt gleichzeitig sehe, dass wir eine Inflationsrate derzeit haben, die jetzt mittlerweile bei 3% liegt. Ganz ehrlich, das wird noch schlimmer werden. So, wenn das ja, noch da schlimmer werden sollte, und wir sind jetzt nicht im Winter, wir heizen gerade nicht und so, ja. Aber was da auf uns zukommt, heißt, es müssen jetzt auf allen Ebenen wirklich scharfe Reformen kommen. Wir werden ganz ehrlich, bei diesen 2 Milliarden, ich habe gestern Abend zu jemandem gesagt, ja mein Gott, mir ist das scheiße, also ne, Spitzensteuersatz, erhöht ihn halt um einen Punkt, ist mir egal. Also ich will es auch so sagen, nicht weil es mir richtig egal ist, natürlich fehlt mir das am Jahresende auch irgendwie, aber fehlen ist anders. Ich finde nur, dass wir halt, was die Mobilität, die Reformmobilität angeht, dass wir uns da zulegen müssen. Und zwar jetzt.
Aber du bist ja jetzt wieder im Fiskalischen, du bist ja wieder im Geld, beim Geldthema.
Natürlich, also es geht auch nur noch ums Geld.
Naja, weiß ich nicht. Also die Frage ist, wenn du den im Apothekenmarkt die Ausfranzungen siehst und wenn du, also die Frage ist zum Beispiel ganz konkret, wird es gelingen, den Versandhandel zur Temperaturkontrolle zu verpflichten? Also da hat die EU-Kommission Nein gesagt, die Bundesregierung hat gesagt, wir versuchen da jetzt irgendwie einen Kompromiss. Da kann es keinen Kompromiss geben. Entweder du sorgst dafür, dass Arzneimittel gekühlt verschickt werden und dann hast du, finde ich, was fürs Gesundheitssystem getan. Du hast nämlich die Sicherheit hochgezogen oder du sagst, naja, machen wir es halt doch nicht und dann geht das ganze Spiel so weiter. Und das ist nur ein Beispiel. Also da gibt es ja ganz viele.
Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Natürlich. Und deswegen muss aus Sicht der Apotheken doch eine Frage gestellt sein. Ja, das Problem ist aber, wenn ich gleichzeitig sage, so wie ich das vor einer Minute gesagt habe, wir müssen Bürokratie befreien und entlasten, also die Vorortapotheken natürlich. und gleichzeitig die Temperaturkontrolle, die eigentlich ja schon Pflichtfach ist. Das ist ja nur eine Überbetonung, die jetzt kommt. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich verstehe das gar nicht.
Ganz genau.
So, ja. Aber wir führen die ein. Da kommt natürlich die Versandapotheken-Lobby und die Logistik-Lobby und alle Lobbys insgesamt und sagen so, ja, Moment, das ist jetzt Bürokratie. Da passiert ja nichts. Es gibt ja keine Toten. In Klammern, wir wissen nichts von Toten oder von Schwerverletzten oder was auch immer.
Ja, deswegen sind ja das solche Triggerworte, Bürokratieabbau und Entlastung, weil das ja ganz schnell in Richtung Liberalisierung schlingert, ne?
Ja, ich glaube halt nochmal, dieser Diskurs, den wir gerade haben, Ethik, Monetik, fiskalisch, gesundheitspolitisch, wie auch immer, du hast es eben gesagt, das, was uns beide da auch gerade umtreibt, das ist, glaube ich, die große gesellschaftspolitische und letztlich gesundheitspolitische Debatte, die wir hier alle führen werden. Und wo es Lagerbildungen gibt, ja, und diese Lagerbildung findet nicht auf der Ebene von Versendern und Vorortapotheken und diesen Gruppierungen statt. Ja? Und die wird auch nicht getrieben noch zusätzlich von der Rossmann-Ankündigung, dass sie, 21 Jahre nach Zulassung des Versandhandels mit Arzneimitteln jetzt auch sowas machen. Ja, da denke ich mir, ihr Schlafmützen, ja, macht mal. So, das ist nicht relevant. Was relevant ist, in der Gesundheitsversorgung, die in weiten Teilen aus der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt wird. Ja, da muss man sich fragen, wenn das ja nicht mehr so finanzierbar ist, dann muss das System geändert werden. Das Problem ist nur, wird es nicht schneller geändert und gibt es keine kräftigeren und substanzielleren Reformen, dann wird der Apotheke, wird dem Hausarzt, wird der Klinik auch nicht zu helfen sein, weil sie dann in eine chronische Unterfinanzierung reinläuft. So, da wird das noch nicht mal mehr interessant für Ketten. Das sage ich dir ganz offen. Ja, weil es dann so ist, wie in den USA auch, dann machen die 700 oder 1200 Läden einfach zu, weil sie sagen, ist nicht mehr auskömmlich in der Versorgung. Schaffen wir nicht mehr. Ja. So, und das ist das Problem. Deswegen glaube ich, muss man viel schärfer und viel härter über diese Reformen sprechen und muss vielleicht auch sogar die Apothekerschaft viel schärfer und viel härter für Reformen sein und auch manifestieren und ihre Zahlen. Und dann gibt es dieses berühmte DAV-Wirtschaftsforum, ja, veranstaltet vom Deutschen Apothekerverband in der kommenden Woche, so ausgerichtet von der berühmten Avoxa. Ja, das ist der Laden, der die Millionen der Apotheken, die sie abgezockt haben, weiter hortet. So, ich freue mich jetzt schon wieder auf die Klage der Geschäftsführung der Avoxa. So, auf die nächste. Aber eins sage ich dazu. Dieses DAV-Wirtschaftsforum müsste eigentlich nicht die Geschäftszahlen der einzelnen Apotheke irgendwie hochrechnen, querrechnen und sonst irgendwie, sondern die müssten eins machen, die müssten ihrerseits einen neuen großen Reformplan bringen und sagen, wir gehen davon aus, wir kriegen dieses Honorar, wir wollen in die Verhandlungen mit der GKV, davor haben wir keine Angst, weil wir gute Leistungen erbringen, wir wollen Bürokratiebefreiung und im Gegenzug schlagen wir diese Reformen vor, die Arzneimittelversorgung sicherstellen durch Apotheken vor Ort, Nacht- und Notdienst und alles andere pipapo. So. Und nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir brauchen jetzt 5 Milliarden dafür. Sondern ich höre diese Sparrechnung nicht. Ich hätte gerne von Thomas Preis, von Ina Lukas, von wem auch immer, die Einsparrechnung präsentiert für die Reform, für die Krankenhäuser, ja, in der ambulanten Versorgung. Ich hätte gerne das Modell, das habt ihr bei Apotheker Talk jetzt auch gebracht, aus Großbritannien, ja, wo für kleinere Indikationen und sonst irgendwie, wo die Apotheke vor Ort unterwegs ist und eingesetzt wird, um das ärztliche System zu entlasten, um die Leute früher in Arbeit aus dem Wartezimmer raus und früher in Arbeit und was auch immer ins Leben zu bringen. Das sind die Modelle und die müssen gerechnet werden, die muss man präsentieren und die müssen Teil von Reformen werden.
Also ich sag mal so, dieses Präventionsthema ist ja tatsächlich in der Apothekenreform angelegt und vielleicht ist das so ein erster Schritt auch, um da irgendwie zu gucken, wie man da bei den Ärzten vorbeikommt und wie man das etabliert, wie das funktioniert. Aber ja, die Frage ist, wie viel Zeit bleibt.
Ja, aber das ist dieser, ich höre aus deiner Stimme und entschuldige bitte, ja, auch diese Verzagtheit, ja, und diese Verzagtheit ist genau das, was uns nicht mehr weiterbringt. Ich glaube, dass ein DAV, dass eine Abda und diese Berufsorganisationen, dass sie jetzt nach vorne gehen müssen. Ja, dieses läppsche Verhalten, ich muss es jetzt wirklich dann doch sagen, vom MVDA, das war mal die große Gegenspieler-Fraktion vor vielen Jahren gegen die ABDA. Da waren die großen Apotheken drin, die haben Modelle gemacht, die haben dann als eine der ersten Kooperationen Linde auf den Weg gebracht, nicht unerfolgreich mit Payback gearbeitet und. Ja? Und was machen die jetzt? Die schlüpfen unter den Mantel der Phönix. Ja? Und tun so, als ob sie gerettet werden müssten. Das ist totaler Quatsch. Die haben sich nur für einen bequemen Weg entschieden. Ja, die haben sich eben nicht entschieden, selber Mittel aufzubringen und selber Gas zu geben, sondern haben geguckt, wer hat das Geld und wen nehmen wir. Und die Phönix, das ist gar nicht das Geld der Phönix, sondern es ist das Geld ihrer Kunden. Ja, nämlich der gleichen Leute, die im MVDA und in diesen Apotheken sitzen. Ja, und das über Umkehren und das andere, das, was sich ändert, ist das Beteiligungsverhältnis. Und wenn ich das sind alles Folgen von Verzagtheit. Ja, Mut wäre gewesen zu sagen, nee, ich gehe selber ins Risiko, ich gebe da mehr, ich glaube daran und gebe auch Gas. Ja, und aber sich da in diese Fänge zu begeben, finde ich eben nicht mutig und ist auch nicht besonders klug, sondern ist außergewöhnlich verzagt. Ja, und das zeigt entweder, wie schlimm es bereits tatsächlich ist, aber auch dann braucht es Reform. Auch dann braucht es den Mut. Wenn aus Verzagtheit Mut wird, ja, dann kannst du halt selber aktiv ins Feld gehen. Und das erwarte ich jetzt eigentlich von den Berufsorganisationen. Ja, weil wer das von Menschen wie Lars Klingbeil oder Friedrich Merz erwartet, der kann lange warten. Da kommt nichts.
Naja, und vor allen Dingen das Warten auf Sonora geht ja schon eine ganze Weile. Ne? Also das wird jetzt dann vielleicht so eine Beruhigungspille werden, wenn es kommt, aber den Mut, der muss schon aus dem Berufsstand selber kommen, da hast du natürlich recht.
Ja, ich habe gestern auch so wie viele andere, ich habe es dann nicht kommentiert irgendwie, ich habe dann bei Spiegel online habe ich das Interview mit Friedrich Merz gelesen. Ja, und die Überschrift, die sie gemacht haben, ist ja da genau von dieser Verzagtheit geprägt, für die er eigentlich gar nicht stehen will, sondern da hat er lamentiert darüber, dass er ja der am meisten angegriffenste Bundeskanzler aller Zeiten wäre. Der Mann ist erst ein Jahr im Amt. Ja. Kohl war länger, Merkel war länger im Amt, Adenauer, die hatten alle schwierige Zeiten, Ludwig Erhard und sonst irgendwie. So. Und da kommt irgendwie der Kollege hier und sagt, ach, wie schwer es hätte, weil beim Social Media, da denke ich mir immer, ja, guck da nicht rein. So, was ist denn das? Ja, wer soll denn nicht verzagt? Die Leute, die gerade bei Volkswagen, die ihre Jobs verlieren, wenn die verzagt sind und sich fragen, wie soll ich das alles bezahlen in Zukunft? Wie soll ich mein Haus abbezahlen und sonst irgendwie? Ja, wo ihr mir eingeredet habt, ja, Immobilien sind wichtig für die Altersvorsorge und sonst irgendwie. Also ich sehe diesen Bedarf und den sehe ich halt auch im Apothekenmarkt, eben jetzt mutig zu sein. Du kannst nicht, wenn ich Thomas Preis vollkommen zurecht lese und höre, der sagt, also wir sind jetzt an der Grenze, dass wir das Vertrauen verlieren. Ja? Zur Bundesregierung. Denke ich so, ja, aber setz nicht drauf. Ihr seid Unternehmer. Ja? Also wenn ihr merkt, das sind nicht diejenigen, mit denen, Achtung, ein Staat zu machen ist, dann musst du selber aktiv werden. Dann musst du dein Geschäftsfeld ausweiten. Dann musst du eben, und dann ist dir auch egal, ob du von den Ärzten eins auf die Mütze bekommst oder sonst irgendwie, dann musst du jetzt nach deinem Glück suchen. Und ich glaube, auf der einen Seite brauchen wir definitiv in diesem Staat große Reformen, damit wir die Sozialstaatsfähigkeit letzten Endes auch erhalten. Vielleicht und die Versorgungsmentalität der Bevölkerung ändern. Weil das ist ja auch wichtig. Ja, also dieses Selbstverständnis. Entschuldigung, jetzt habe ich hier so, es treibt mich schon maßgeblich um gerade.
Ja.
Letztlich ist es doch der Klingbeil, der das ausgelöst hat. Ja, aber es ist auch, ich habe auch den Lindemann gesehen, der die Krankenkassendebatte vollkommen zu Recht vorantreibt.
Absolut.
Ja, der jetzt gesagt hat, alle Krankenkassen unter 1 Million Mitglieder, nochmal, die schaffen wir nicht ab, sondern wir fusionieren die mit anderen Krankenkassen oder machen ein neues Modell. Vollkommen richtig. Er hat vor ein paar Tagen noch gesagt, 10 Krankenkassen würden reichen. Wenn man das so macht, dann, ich glaube, liegt es bei 20 oder so. Ja. Aber all das heißt letzten Endes mehr Klarheit.
Mehr Klarheit. Ja, ja. Es ist auch gut, dass die Diskussion weitergeführt wird im eigentlichen Feld, ne?
Ja, mehr Klarheit, Patrick. War dieser Podcast klar? Gut. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ja. Also, das war der Podcast, nur mal so zu wissen, der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer donnerstags, wohlgelaunt. Außer Lars Klingbeil ist der Meinung, er müsste Geld von den gesetzlichen Krankenkassen in den Bundeshaushalt führen oder weniger geben oder sonst irgendwie. Dann macht uns das unglücklich. Ansonsten kann man uns schreiben, post@nurmalsozuwissen.de. Anrufen könnte man auch. Ich wüsste aber nicht, unter welcher Nummer. In diesem Sinne. Tschüss, ciao, bye bye.
Ciao.
Ja. Wild Times.